Hallo und schönen guten Tag. Hier ist Monika Geier und ihr hört Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe der voll fiesen Flora. Ich, Monika Geier, bin ja Krimi-Autorin, aber es gibt so Jahre, da muss man was anderes tun und deswegen habe ich in diesem Jahr mal ein Pflanzenbuch herausgebracht. Und das müsstet ihr echt sehen, es ist wunderschön geworden, edel gebunden, ja auch total nachhaltig produziert, ja. Hübsches kleines Hardcover, vorne mit so einer allegorischen Darstellung der Tollkirsche drauf, sehr plakativ, bisschen knorrig und punkig trotzdem, aber hauptsächlich einfach ja so ein ganz lustvolles Gartenbuch. Und ja, klar, ein bisschen Krimi muss bei mir schon sein. Es geht um Giftpflanzen, aber das Ganze ist keine so muntere Anleitung zum Schwiegermuttermord. Also morbide ist die voll fiese Flora nicht. Das ist mehr so ein philosophischer Gartenratgeber, in dem ich mal alle Bösewichte, die so bei uns in der Natur rumstehen, vorstelle und erkläre, damit ihr wisst, woran ihr seid, wenn ihr in den Garten geht. Ich habe euch auch Zeichnungen dazu gemacht. Die zeigen nochmal so ganz farbig, was das für Wesen sind, mit denen ihr es da zu tun habt. Und ja, diese Pflanzenporträts, die gibt es übrigens schon länger, schon seit knapp 3 Jahren als Kolumne. Jeden ersten Samstag im Monat in der Pirmasenser Zeitung erscheint Geiers Giftlabor. Und diese Kolumne wird übrigens immer noch weitergeführt. Also wenn ihr es ganz aktuell wollt, dann müsst ihr jeden ersten Samstag im Monat die PZ lesen. Aber ihr könnt auch ganz bequem die ersten 30 Beiträge als voll fiese Flora kaufen. Das ist jetzt gerade im Frühjahr ganz frisch beim Argument Verlag Reihe Ariadne in Hamburg erschienen. So, und jetzt lese ich euch, wie versprochen, was daraus vor. Ich beginne mit dem Fliegenpilz. Der Fliegenpilz gilt uns als sicheres Erkennungszeichen eines Märchenwaldes, obwohl er nicht in einem einzigen Märchen vorkommt. Außerdem benutzen wir ihn als Universalglücksbringer, doch seine reale Glückswirkung als Droge, wie auch sonst, ist eher gering. Und er ist nicht ganz so gefährlich, wie er aussieht. Es gibt keinen dokumentierten Fall einer tödlichen Fliegenpilzvergiftung. Alles, wofür der Fliegenpilz symbolhaft steht, findet in seiner wahren Existenz keinen Widerhall. Trotzdem ist er eine Ikone, für viele Menschen der Pilz schlechthin, der einzige, den sie kennen. Wer hat den Fliegenpilz auf diesen Thron gehoben? Es waren Kinder. Mithilfe ihrer Fantasie hat der Fliegenpilz ein Gedicht usurpiert und so seine Karriere begründet. Als der Dichter Hoffmann von Fallersleben vor knapp 200 Jahren den Rätselreim »Ein Männlein steht im Walde« veröffentlichte, da ließ er als guter Dramatiker offen, wer das Männlein sein mochte. Tatsächlich meinte er die Hagebutte, die aber wesentlich langweiliger ist als ein Fliegenpilz und auch nicht still und stumm und vor allem nicht allein im Walde steht, wie in der ersten Strophe des Liedes besungen. So erkannten die meisten Kinder den für sie viel eindrucksvolleren, giftig gruseligeren, außerdem deutlich purpurroteren Fliegenpilz. Hoffmann von Fallersleben wiederum missfiel die feindliche Übernahme seines Liedchens durch jenen für ihn nebensächlichen Pilz, der bis dato eher als Mückenköder und unappetitliches schamanisches Rauschmittel bekannt war. Darum dichtete er nach Jahren noch eine dritte Strophe mit der Hagebuttenlösung, doch es war zu spät. Engelbert Humperdinck übernahm den Kinderreim in seine Oper Hänsel und Gretel und zwar ohne die Hagebutte. Von da an war der Fliegenpilz das Männlein im Walde der Herzen, wurde zum Medienstar und Botschafter unserer Märchen und zum Glückssymbol. Vielleicht doch zu Recht, weil das Glück, für das er steht, die kindliche Begeisterung ist, die wildere Helden sucht und märchenhaftere Deutungen findet. So, wir werden ein bisschen giftiger und gucken uns mal den Goldregen an. Der Goldregen. Der Goldregen, die Pflanze, stammt aus dem Mittelmeerraum, genau wie die Idee, dass man mit Hilfe eines Goldregens als solchem eine Frau schwängern kann. Der alte Zeus, der ja ein Anrainer besagten Gewässers war, hat der Sage nach als goldener Regen die von ihrem Vater weggesperrte Danae beglückt, die daraufhin den Perseus gebar, der dann den Großvater vernichtete, welcher genau das eigentlich hatte verhindern wollen, indem er Danae einsperrte und sie später mit ihrem Kind in einer Kiste ins Meer warf. So, und was können wir aus all dem lernen? Dass es nichts bringt, Frauen zu unterdrücken? Dass man mit Geld überall hinkommt? Wir haben es ja mit einer Heldenzeugung zu tun, darum ist das Gold vermutlich eher ein Sinnbild für ideelle Werte. Hier wird göttliche Essenz empfangen, das, was nicht nur Leben erzeugt, sondern weitererhält und vergoldet, der Funke Glück, der das Dasein erhöht und zum Mythos macht. Und ein Goldregen in voller Blüte ist ein wunderbares Symbol dafür. Er ist schön, duftet gut, er leuchtet in der Sonne, sieht aus wie eine offene Schatzkammer und hat diesen verheißungsvollen Namen. Dass er tödlich giftig ist, unterstreicht seine Botschaft nur, denn bekanntlich sind alle großen Ideale letzten Endes gefährlich und unerreichbar. Die Suche nach dem Glück schlägt darum zuweilen in Drogenkonsum um. Auch der Goldregen hat diese schäbige Seite. Tatsächlich drehte man früher aus seinen Blättern Zigaretten. Der Wirkstoff ist reizend und anregend und ein passabler Tabakersatz. Doch so giftig die Pflanze ist, dass Menschen ihretwegen sterben, kommt so gut wie nie vor. Denn bevor ein Goldregen tötet, erzeugt er Brechreiz und verlässt den Körper wieder. Das Ideal verteidigt sich selbst. Es bleibt unnahbar, verführt die Schwachen zu Dummheiten, ist letztlich tödlich, schafft es aber stets, den Glanz des Wahren, Reinen und Schönen um sich zu erhalten. Niemand stirbt durch einen Goldregen. Es kann nur passieren, dass einem davon furchtbar schlecht wird. So, und jetzt wird's echt gruselig, denn jetzt kommen wir zu einer Supergiftpflanze, der Herbstzeitlosen. Die Herbstzeitlose. Sie kommt als Letzte zur Party und sie will was erleben. Wenn die Vernünftigen längst einpacken und heimgehen, wenn die Stimmung ins Unwirkliche kippt und das Licht Aureolen um die schmutzigsten Dinge zaubert, dann betritt eine kleine Diva die Bühne der Natur, die Herbstzeitlose. Sie schmeißt sich ins ganz große Lila und stellt sich mitten in die kalten Herbstnebel, um im Grunde bloß das zu tun, was alle wollen: blühen. Nur ihr ist es todernst. Ihr starkes Gift ist organschädigend und löst Krebs aus, ein ungemein fieses Zeugs. Wen es nicht sofort umbringt, macht es krank. Das wussten schon die alten Griechen und die haben der Herbstzeitlosen darum zur Warnung einen Schmähnamen verpasst, Kolchikon. Den Namen trägt sie als Kolchikum autumnale noch immer. Die Warnung dagegen ist im Lauf der Jahrtausende verblasst, obwohl sie drastischer nicht hätte sein können. Sie bedeutet Achtung, Mutter aller Gifte, und bezieht sich auf die Bedrohung aus der Kolchis, einer eigentlich beschaulichen Landschaft am Schwarzen Meer. Aus jener Gegend aber sickerte ätzendes Gift in die antiken Patriarchate, personifiziert in der mythischen Medea. Die war anfangs nur eine kleine kolchische Prinzessin, die was erleben wollte. Sie brannte mit einem griechischen Helden durch und versuchte in einer Familie mit ihm zu leben, gleichberechtigt. Doch das war für eine Frau unmöglich und darum musste die Sage sie strafen. Der Held verließ sie in schönster Selbstverständlichkeit für eine bessere Partie. Darauf brachte sie die gemeinsamen Söhne um und wurde zur schauerlichsten Bestie ihrer Zeit. Die alten Griechen müssen unglaubliche Angst vor ihr gehabt haben. Nicht vor Medeas Morden, die haben sie schließlich selbst erfunden. Nein, Angst hatten sie vor ihrer Geschichte, die das Potenzial besaß, anderen Frauen den Weg in die Freiheit zu weisen. Denn diese Geschichte erzählt davon, was Medea zu Recht gewollt hatte: blühen. Wie ihre Schwester die Herbstzeitlose. wie wir alle. So, und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch ein Bonbon für euch, eine wunderbare Blume, die ich selber sehr liebe, die Rose. Also die ist nun wirklich nicht giftig, werden Sie sagen. Und Sie haben recht, aber die Rose ist ja auch eine Königin und die Königin spielen immer die anderen. Wann hätte eine Diva je selbst ihre Tasche getragen oder ihre Drogen? Behave. Eine Königin hat wie ein Kind auf Lebenszeit freie Hände und ein reines Gewissen. Sie könnte sich sofort über den nächsten Zaun schwingen, blühend und lustvoll und frei. Gift? Das wird ihr besorgt. In jeder Menge und Qualität. Und sie wird es nehmen. Wollen ist dabei keine Frage, denn eine Königin, seien wir ehrlich, gehört meistens eben doch irgendwem. Ihrem Land, ihrem Volk, dem König. Natürlich soll sie aussehen, als ob sie überall hin könnte, zur Not auch über den Zaun. Aber in Wahrheit ist sie festgewachsen und muss die Stelle, an der sie steht, zum besten Ort der Welt machen. Darum darf sie nicht eine Blattlaus haben, keinen Rosenrost und schon gar keinen Mehltau. Bei dieser Pflanze hört der Spaß auf. Da werden Biogärtner zu Bayerkunden, da wird gespritzt, was der Giftschrank hergibt. In den 50ern empfahl man Lindan oder Dioxin. Ob die heutigen Chemiekeulen besser sind, werden unsere Kinder uns sagen. Neben Kaffee, Tee oder Seifenlauge sind zumindest weniger schädlich. Aber einfach gar nichts tun, das halten die meisten Rosenbesitzer nicht aus. Was wiederum die Züchter mit einrechnen. Neuere Sorten müssen gestutzt und gegiftet werden und kriegen dann harte, grelle Blüten an kratzigen Strauchskeletten. Wer will da Rose sein? Oder eine haben? Andererseits, es gibt sie, die alten Diven, die lässig über den Zaun hängen, ganz ohne Dope. Freche Röslein, die sich aus eigenem Antrieb in Bäume hangeln, Moosrosen, mit Millionen Stacheln, klebrig und aromatisch und weich, Kratzchen mit Kugelknospen, die kurz vor der Blüte ein violettes Blatt raushängen lassen, genau eins. Gefüllte, die in der Hand zerfallen wie Seide gewordene Duftwolken, Athletinnen, die Nordwände erklimmen, Bienenweiden, Fruchtsorten, alles. Festgewachsen und kompliziert sind die auch. Manchmal sogar verlaust und rostfleckig. Aber die rocken den Garten. Jedes Jahr. So, ich hoffe, ihr habt jetzt den Spaten geschärft und die Hacke gespitzt und stürzt jetzt sofort raus in den Garten, um halt mal zu sehen, was da so wächst. Ich wünsche euch viel Vergnügen und ja, bleibt grün. Das hier war Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Mein Name ist Monika Geier. Tschüss!